Willkommen zu Nicht im Fachraum Essen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist Ann-Kathrin Krebs und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Episode ist auch David Haug von der FAU Erlangen-Nürnberg mit dabei.
Hallo zusammen. Ja, und wir sprechen heute mit Jan Heisel darüber, wie Physikunterricht das Verständnis von Wissenschaft fördern kann und wie das in der Praxis gelingt. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Ja, hallo auch von mir, ich freue mich.
Hi. Ja, und Jan, du forschst ja mit einem Design-Based Research-Ansatz und hast dabei, soweit haben wir uns informiert, 4 konkrete Gestaltungsprinzipien für den Unterricht entwickelt. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich habe zunächst Physik und Philosophie als Fächer studiert und ich sage das, weil man das später merken wird, das zieht sich ein bisschen durch. Mit der Zeit bin ich dann in den Bildungsbereich gekommen, weil es mich total fasziniert und erfüllt, mit Menschen zu arbeiten. Und Ende 2019, habe ich dann eine Promotion in der Fachdidaktik Physik hier an der Universität Bonn angefangen. Und ja, ich hatte das Glück dabei, sehr frei zu sein und konnte deswegen mein Thema genau zu meinem Interesse wählen. Und deswegen ist sehr viel Wissenschaftstheorie reingekommen, weil es so ein bisschen die Schnittmenge aus Physik und Philosophie ist. Und genau, genauer erkläre ich es dann ja später, aber das ist so ein bisschen, wie die Wissenschaftstheorie in mein Promotionsprojekt gekommen ist. Seit letztem November bin ich jetzt in einem Referendariat und schließe parallel meine Diss gerade noch ab.
Sportlich, sportlich.
Würde ich auch sagen. Wunderbar, lieber Jan. Damit unsere Zuhörenden dich noch ein bisschen besser kennenlernen, würden wir gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Dazu geben wir dir gleich ein paar Satzanfänge, die du gerne vervollständigen darfst mit so ein paar privaten Informationen, die wir dann mit den anderen quasi teilen dürfen. Und ich fange gerade mal mit dem ersten Satz an, und zwar: ein erfolgreicher Tag an der Uni
hält immer etwas Neues und Unerwartetes bereit.
Ein Thema, das ich besonders gerne unterrichte:
Modellbildung, das geht in allen fachlichen Themen als Rahmen.
Und ein naturwissenschaftliches Phänomen, was mich immer wieder fasziniert, ist?
Eigentlich alle, also schon der Morgennebel über dem Rhein und Siebengebirge fasziniert mich. Wenn ich ein spezielles nenne, die Verletzung der Bell'schen Ungleichung, weil es als Beobachtung gigantische Implikationen für unser Weltbild hat.
Sehr cool, vielen Dank. Du beschäftigst dich mit dem Wissenschaftsverständnis oder genauer mit Nature of Science. Kannst du uns einmal erklären, was darunter zu verstehen ist?
Ja, also erst muss ich sagen, dass ich den Begriff Nature of Science eigentlich gar nicht mag, aber ich erkläre ihn trotzdem gerne einmal erst. Also mit Nature of Science meint man in der Literatur und Diskussion der Didaktiken letztlich Debatten darum, wie Naturwissenschaften vorgehen, was Naturwissenschaften umfassen und den Status naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Und da kann man so verschiedene Bereiche unterteilen. Also erst einmal geht es immer um Ziele. Dazu kann man sagen, dass es kein einheitliches Bild gibt. Also es gibt den Versuch, nur das zu nennen oder im Unterricht zu vermitteln, was ein Konsens in der Wissenschaftstheorie hat. Das nennt man den Consensus View. Der ist aber auch sehr umstritten. Ich selbst vertrete den auch nicht komplett. Und dann gibt es andere Bereiche oder andere Konzepte. Und unterm Strich kann man sagen, dass sehr viel dazu gehört. Also so methodische Sachen wie Poppers Falsifikationismus würde ich immer noch hinzuzählen, auch wenn das sehr kritisiert ist, aber auch viele andere Bereiche, also zum Beispiel soziale oder institutionelle Aspekte, also wie ist Wissenschaft organisiert, wie machen Menschen Wissenschaft, sowas gehört auch zur Nature of Science dazu. Da geht es alles so um Ziele und weil das so viele sind, muss man die priorisieren und in den Gestaltungsprinzipien, auf die wir dann ja später kommen, da haben wir 3 Bereiche rausgenommen. Da geht es einmal um Modelle in Naturwissenschaften, um Simulation und um Peer Review. Da sage ich dann später noch mehr zu. Erstmal zu Nature of Science. Neben den Zielen geht es oft um Vorstellungen, die Lernende zu diesen Bereichen zu Wissenschaft haben. Und so eine Baseline kann man sagen, ist, dass also eigentlich der Konsens der empirischen Studien zeigt, dass Lernende da in der Regel einen eher naiven Realismus vertreten. also doch eine gewisse Distanz zu den Vorstellungen haben, die man in der Fachdidaktik gerne hätte, als differenzierte Vorstellung. Und so ein dritter Bereich.
Sorry, dass ich unterbreche. Kannst du da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel mal kurz zu nennen?
Zu dem naiven Realismus?
Mhm.
Also naiver Realismus meint, dass ich die Vorstellung habe, dass die Welt so ist, wie wir sie uns quasi direkt vorstellen und dass wir auch einen direkten Zugang haben. Also dass ich ein Experiment machen kann und dann, ja, ich finde das Wort schon so bezeichnend, dass ich in einem Experiment entdecke, wie die Welt ist oder wie Naturgesetze sind. Und naja, wenn ich das dann in einem Experiment entdeckt habe, dann weiß ich halt, wie die Welt ist und bin quasi fertig. So, das wäre naiver Realismus. Also es ist jetzt, also sollte als Beispiel dienen, ist nicht meine Vorstellung.
Ja.
Genau, das ist also eine Vorstellung, die, ja, ich glaube, viele Menschen teilen, insbesondere ja, Lernende, da gibt es halt Studien zu, die aber in Teilen problematisch ist. Denn wenn ich denke, dass ich einfach nur Wahrheit über die Welt in Experimenten entdecken muss und dann fertig bin, dann ist zum Beispiel nicht klar, warum es wissenschaftlichen Fortschritt gibt, warum es auch Kontroversen gibt. Und wenn dann zum Beispiel in Corona es zu Kontroversen in der Wissenschaft gibt, ja, können Menschen den Eindruck gewinnen, dass jetzt Wissenschaft nicht mehr zuverlässig sei. Und es kann sich vielleicht daraus sogar eine Wissenschaftsskepsis oder sowas entwickeln. Und das sind halt Probleme, die sich ergeben, wenn Menschen ein zu wenig differenziertes Wissenschaftsbild haben.
Mhm. Danke dir.
Also das wäre ja gerade so eine Problematik hinter zu naiven Vorstellungen. Und das Dritte, ja, was es so im Spektrum von Nature of Science immer noch gibt, aber zu wenig, sind Strategien, wie man denn dann differenziertere Vorstellungen im Bereich Nature of Science fördern kann. Und natürlich gibt es Konzepte dazu, ist jetzt nicht so, als wäre ich der Erste, der sich da Gedanken drüber macht, aber man sieht, dass die Brücke in die Schulpraxis, also in wirklich den Unterricht, dass die nicht so gut klappt. Sonst wären ja die empirisch erhobenen Vorstellungen besser, als sie das faktisch sind. Und da gibt es verschiedene Gründe zu. Und einer dieser Gründe ist, dass es auch zu wenige oder zu wenig praxistaugliche Konzepte gibt, wie man im Unterricht ja, Verständnis zur Nature of Science gut fördern kann, sodass Lernende dazu lernen können.
Wunderbar. Jetzt hast du ja im Grunde genommen schon dein ganzes Projekt legitimiert.
Ja, es ist mir immer total wichtig, dass das, was man macht, auch wirklich eine Relevanz aufzeigt. Und ich finde das bei Nature of Science total wichtig, weil es einfach, ja, ich glaube, manchmal unterschätzt wird. Also vielleicht merkt man, dass mich das auch manchmal so ein bisschen persönlich stört. ja, dass das einfach so ein bisschen unter den Teppich fällt. Und das, obwohl es also auch in den Bildungsstandards der KMK gibt es also explizit den Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung, also Nature of Science zu fördern, ist ausdrücklich Teil der Bildungsstandards und Bildungsvorgaben. Und es ist einfach mega relevant, also es hat verschiedene Gründe, vor allen Dingen, um Scientific Literacy zu fördern. Also es ist quasi das Gegenteil des Problems, das ich eben beschrieben habe. Mit Scientific Literacy meinen wir, dass Menschen so ein Verständnis von Wissenschaft haben, dass sie als Bürgerin oder Bürger mündige Entscheidungen treffen können. Also besonders im Bereich von sogenannten Social Scientific Issues. Also das sind Fragestellungen, die erstens gesellschaftlich relevant sind. Das meint das Social darin. Und Scientific meint, dass sie auf einer naturwissenschaftlichen Basis fundieren. In solchen Fragestellungen ist es einfach super grundlegend, dass Menschen ein adäquates Wissenschaftsverständnis haben, sonst können sie keine mündigen Entscheidungen treffen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Klimawandel. Das ist halt, ich glaube, offensichtlich, muss ich nicht erklären, gesellschaftlich relevant. Und da es halt auf Treibhauseffekt und anderen naturwissenschaftlichen Phänomenen beruht, hat es eine naturwissenschaftliche Basis. Und zum Beispiel gerade im Kontext von Klimamodellen wird diese Relevanz von naturwissenschaftlichen Modellen ganz wichtig, dass ich also ein Verständnis davon habe, was ist eigentlich ein naturwissenschaftliches Modell und wann ist das aussagekräftig und welche Aussagekraft hat das? Sicher auch, welche Grenzen hat das, aber auch, was sollte ich doch daraus mitnehmen? Und das ist einfach ganz grundlegend, um ja, Scientific Literacy zu fördern und damit zu einer ja, mündigen Meinungsbildung von jungen Menschen beizutragen. Und das ist wiederum für unsere Demokratie wichtig, denn in unserer Demokratie wählen ja alle Menschen. Das heißt, nur wenn auch wirklich ein großer Anteil Menschen fähig ist zu so einer mündigen Meinungsbildung, kann unsere Demokratie als Ganzes zu sinnvollen Ergebnissen kommen. Also es ist nicht nur für das Individuum wichtig, sondern für unsere Gesellschaft als Ganzes. Und ja, ich freue mich über diese Bühne, das einmal sagen zu dürfen, weil ich das Gefühl habe, es geht manchmal unter und die Bildungsstandards sind dann auch irgendwie ein geduldiges Stück Papier. Also es lebt wirklich und als Lehrkräfte sollten wir das am Schirm haben für die jungen Menschen, die in unserem Unterricht sitzen.
Schönes Plädoyer.
Genau. Ich wollte jetzt einfach noch hinzufügen, beziehungsweise auch nachfragen, jetzt warst du ja sehr allgemein unterwegs und hast aber am Anfang gesagt, dass du Physik und Philosophie studiert hast und das jetzt auch machst. Die Philosophie hat man schon gehört, jetzt würde ich gerne nochmal nachfragen, wie das gerade mit der Physik an Wichtigkeit zusammenhängt, also was Nature of Science jetzt mit der Physik für dich persönlich oder auch so im Allgemeinen zu tun hat.
Ja, es ist mega wichtig. Also ich sehe es als Grundlage. Also wenn man gerade in einem spezifischen Feld der Physik unterwegs ist, denkt man vermutlich nicht die ganze Zeit über das große Ganze nach. Und das ist auch voll okay und notwendig und ganz normal so. Aber gerade wenn man Physik lernt, ist es, denke ich, als Rahmen ganz wichtig, dass man ein Verständnis davon hat, was diese ganzen Konzepte, die man da lernt, wie die im Zusammenhang Sinn ergeben. Also wie die zusammengehören, zum einen untereinander, also da geht es auch um die Abfolge von Konzepten, also zum Beispiel in der Optik, lernt man auch in der Schule verschiedene Modelle zur Optik, also erstmal so ein Strahlenmodell, das Licht besteht aus Strahlen, irgendwann sind Licht dann mal Teilchen und irgendwann hat man Quantenmechanik. Und wenn ich kein grundlegendes Verständnis von Modellbildung habe, dann ist irgendwie so ein bisschen unklar, warum man jetzt irgendwie drei verschiedene Modelle hat und wie die zusammenhängen und warum man nicht einfach lernt, das wäre jetzt naiver Realismus, wie es denn ist. So. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir eine Grundvorstellung von Modellbildung haben und was sind Modelle in Naturwissenschaften, um einfach richtig einordnen zu können, warum Modelle zu ihren Grenzen kommen, wie wir dann neue Modelle einführen und wie die zusammenhängen. Ich glaube, wenn man das nicht verstanden hat, merkt man nicht, dass das Problem bei der Modellbildung liegt, sondern Physik ergibt einfach wenig Sinn. Und leider nehmen doch ja doch viele Menschen das so wahr und distanzieren sich dann quasi innerlich von Physik. Und ja, meine These oder etwas, also von dem ich glaube, dass es so ist, auch wenn ich es nicht empirisch belegen kann gerade, ist, dass wenn also Menschen ein besseres Bild von Nature of Science haben, Physik in deren Wahrnehmung an Relevanz gewinnt und auch nochmal an Faszination.
Aber dann lass uns doch mal zu den Dingen kommen, die du empirisch belegen kannst, nämlich jetzt ganz konkret zu deinem Projekt. Und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass du in einem Design-Based Research-Ansatz arbeitest. Magst du es vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was das genau bedeutet und vor allem, wie du dann jetzt am Ende bei deiner Studie da wirklich vorgegangen bist.
Ja, ich finde zum Einstieg in die Frage, was ist eigentlich Design-Based Research, ein Zitat von Schwarz und Kollegen, super prägnant, deswegen würde ich das gern rausnehmen. Also Schwarz und Kollegen sagen, bei Design-Based Research geht es darum, um Study what could be. Also es unterscheidet sich von anderer Forschung, die ja erstmal die Frage hat, wie ist etwas eigentlich? Das ist ja die grundlegende Frage von Forschung, dass wir etwas beschreiben können. Und von dem, wie etwas ist, unterscheiden Schwarz und Kollegen halt die Frage, wie könnte etwas sein? Also es geht darum zu erforschen, was neue Möglichkeiten sind. Und dieses Erforschen, was neue Möglichkeiten sind, umfasst direkt zwei Ziele oder Ansprüche, die wir an Design-Based Research haben. Das erste ist, wir wollen erforschen, also wir wollen eine Wissenschaftlichkeit. Wir wollen handfeste und belegbare, reproduzierbare Wissenschaft. Das heißt, wir machen auch empirische Studien und haben Gütekriterien, gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber also ein Anspruch ist Wissenschaftlichkeit. Der zweite Anspruch ist, mit den neuen Möglichkeiten, dass unsere Projekte eine Relevanz für die Schulpraxis haben. Also wir sind quasi nicht damit zufrieden, wenn wir am Ende ein Ergebnis haben und ein tolles Krumbach-Alpha angeben können, so um das bisschen überspitzt zu sagen, sondern wir wollen, dass die Projekte eine Relevanz für die Schulpraxis haben. Und diese beiden Ansprüche werden vereint. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Da gibt es ganz viele Details, kann ich jetzt nicht alle vorstellen. Aber vielleicht so ein paar Grundlinien ist, dass man erstens in Kooperation mit der Praxis arbeitet. Also auch in unserem Projekt haben wir mit einer sehr engen Anbindung an Schulen gearbeitet und Lehrkräfte einbezogen und natürlich Studien direkt in der Schulpraxis gemacht, was einem, wo man sich manchmal die Haare rauft und sich fragt, warum mache ich es nicht in der Laborsituation? Aber dadurch werden halt die Ergebnisse nochmal aussagekräftiger für die Schulpraxis. Das wäre also das eine. Was anderes ist, dass wir in Zyklen vorgehen. Das ist auch dieser Design-Aspekt. Also wir haben erstmal ein Prototyp entwickelt, aufgrund halt des Problems, das ich eben skizziert habe, dass wir sehen, es gibt zu wenig Konzepte für Nature of Science, die es in den Klassenraum schaffen. Das war also das Problem. Dann haben wir einen Prototyp entwickelt, den erstmal in einem kleinen Setting mit zwei Kursen an zwei Schulen erprobt, erstmal formativ evaluiert, das heißt geschaut, wie können wir das Ganze verbessern. Und dann kann ich sagen, hatten wir eine Riesenpalette an Verbesserungen. Die haben wir also in einem sehr umfassenden Prozess dann alle eingearbeitet und sehr grundlegend mal überarbeitet. Und dann haben wir eine Studie gemacht, die größere Studie dann auch in meiner DIS war. Da waren wir an 9 Schulen und hatten über 200 Lernende, die also das Lernarrangement erprobt haben. 142 davon waren nachher mein Datensatz. Und da haben wir also sehr umfassend evaluiert, inwieweit unser Lernarrangement die Ziele erreicht, die wir damit verbunden haben. Ja, ich kann ein bisschen spoilern. Die Hauptziele konnten wir tatsächlich erreichen. Also wir konnten zeigen, es ist möglich, das Verständnis von Lernenden zu Nature of Science zu fördern. Genau, gleichzeitig ist es aus der Lernensicht auch möglich, sich dem zu entziehen. Also das gehört zum Realismus dazu, dass selbstverständlich nicht alle Lernende 100% alle Ziele erreichen. Ich glaube, das ist auch vor allen Dingen jeder Lehrkraft klar. Mhm. Aber in der Baseline ist es möglich. Und das war das vor dieser Hauptfragestellung, what could be, was uns interessiert hat. Genau, und die Gestaltungsprinzipien sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Genau, das war also unsere Hauptstudie und trotz dieses sehr ermutigenden Ergebnisses haben wir auch noch ganz viele Punkte wiedergefunden, die man noch weiter verbessern konnte. Und zusammen mit einer Kollegin habe ich also auch diese Punkte nochmal überarbeitet. Das war auch nochmal ein großer Haufen Arbeit und jetzt steht also das finale Lernarrangement fertig und kann genutzt werden und genau einfach über unsere Website können sich Lehrkräfte informieren. Mit einer kurzen Mail bekommt man den Zugang zu der digitalen Lernumgebung und dann kann man als Lehrkraft quasi direkt in den Unterricht starten. Und das ist also unser Praxisergebnis noch. Und das ist uns auch ganz wichtig.
Super, vielen lieben Dank.
Jetzt hast du die Gestaltungsprinzipien angesprochen. Und das ist jetzt natürlich, also es klingt nach einem unheimlich arbeitsaufwendigen Teil und deswegen würde ich gerne wissen, auch für unsere Zuhörenden, kannst du uns die denn einmal kurz vorstellen, diese 4 Gestaltungsprinzipien?
Genau, also total gerne, ist quasi so das Herzstück des Ergebnisses. Ich diszipliniere mich selber und fasse mich kurz. Ich würde das erste bisschen genauer vielleicht vorstellen, da geht es um naturwissenschaftliche Modelle und die anderen dann noch ein bisschen kürzer. Aber eine Sache möchte ich vorweg schicken, sozusagen als Hintergrund zu den Gestaltungsprinzipien, aber das auch nur kurz. Und zwar haben wir bei allen Gestaltungsprinzipien haben wir versucht, 2 Dinge zu vereinen, die in der Literatur oft als Gegensatz erscheinen. Und zwar findet man zur Nature of Science, besonders ausgehend von einer Gruppe um Leatherman ganz zentral, immer den Anspruch, dass Nature of Science explizit reflektiert wird. Also man kann mit sehr belastbaren Ergebnissen zeigen, dass es einfach nicht klappt, dass man Nature of Science einfach so nebenbei macht und denkt, ach ja, das lernen die Jugendlichen schon mit, wenn sie experimentieren. Sondern man muss es wirklich explizit reflektieren, man muss explizit über Nature of Science Themen sprechen und das auch hinterfragen, diskutieren und anwenden. Das ist das eine. Das zweite ist das Anwenden gerade. Es reicht auch nicht zu reflektieren, sondern Jugendliche müssen, es gibt eine Formulierung, die finde ich ganz schön, die müssen eintauchen in naturwissenschaftliche Forschung, also being immersed, Jugendliche tauchen in Forschung ein und wenden diese Konzepte, die man halt dann reflektiert hat, selber an. Und diese beiden Aspekte, also das explizite Reflektieren und das Eintauchen in naturwissenschaftliche Praktiken, die versuche ich in allen Gestaltungsprinzipien zusammenzuführen. Und genau, das also im ersten Gestaltungsprinzip zu naturwissenschaftlichen Modellen. Die Frage ist also, was können wir also explizit reflektieren zu naturwissenschaftlichen Modellen? Und da nutze ich einen Zugang aus der Wissenschaftsphilosophie, der heißt Fiction View. Und den möchte ich dazu erst ganz kurz skizzieren. Und ich kann schon vorwegnehmen, die Reflexion ist, also den nutzen wir dann im Unterricht. Also die Anwendung ist dann schneller. Aber was also sagt der Fiction View über naturwissenschaftliche Modelle? Also der Fiction View sagt erst einmal, naturwissenschaftliche Modelle sind sowas wie Objekte der fiktionalen Literatur. Also ein naturwissenschaftliches Modell ist ontologisch, also dem Wesen nach, vergleichbar mit zum Beispiel Harry Potter. Und das muss man sich ja erstmal hinterfragen, denn manchmal wird Fiktion ja auch so genutzt wie, also wenn ich sage, etwas ist fiktiv, meine ich damit, es ist gar nicht wahr, es stimmt gar nicht. Und das meinen wir nicht, also mir ganz wichtig zu betonen, der Fiction View meint nicht, dass naturwissenschaftliche Modelle nicht zuverlässig wären, sondern er sagt, dass naturwissenschaftliche Modelle etwas sind, was wir Menschen konstruiert haben und uns vorstellen. Also zum Beispiel, wenn ich mir das Bohrsche Atommodell vorstelle, stelle ich mir das ja vor, und es ist von einem Menschen, in dem Fall in erster Linie Niels Bohr, sicher in Zusammenarbeit mit vielen anderen, konstruiert. Und ich kann mir das jetzt also vorstellen, wie also im Rahmen des Bohrschen Atommodells sich also dann Elektronen um den Atomkern bewegen. Und das ist halt ganz wichtig, eine Vorstellung, so wie ich mir auch vorstellen kann, dass Harry Potter unter einer Treppe schläft. Und insofern sind also fiktionale Objekte und naturwissenschaftliche Modelle vergleichbar. Gleichzeitig haben sie natürlich Unterschiede und die sind ganz wichtig und die beziehen sich vor allen Dingen auf die Funktion. Also während literarische Fiktion ja vor allen Dingen auch unterhält und vielleicht mich zum Nachdenken anregt, ist die Funktion von naturwissenschaftlichen Modellen vielfältig. Ich möchte damit Erklärungen geben, ich möchte vielleicht Vorhersagen treffen und unter anderem möchte ich auch eine gewisse Repräsentation von Natur ermöglichen. Insofern, also es ist auch eine schwierige Frage, was genau meint Repräsentation? Mhm. Ich möchte Phänomene erklären können. Das finde ich das Wichtigste. Ich möchte Phänomene erklären können und möchte meine Erklärungen auch nachprüfen können. Also mit meinem naturwissenschaftlichen Modell muss ich Vorhersagen über die Natur treffen können, die ich durch Experimente nachprüfe. Und das ist halt zum Beispiel ein wichtiger Unterschied zu Harry Potter und anderen fiktiven Objekten. Da sie gar nicht das Ziel haben, etwas zu erklären, kann ich es auch nicht nachprüfen. Muss ich ja auch nicht bei Harry Potter, bei naturwissenschaftlichen Modellen aber schon. Und genau, im Rahmen der Funktion gibt es also große Unterschiede. Und während ich diese Unterschiede zwischen Literatur und Modellen diskutiere, kann ich halt auch die Funktion von naturwissenschaftlichen Modellen ja im Unterricht gut halt explizit reflektieren. Und das Schöne an diesem Fiction View ist, dass dass daraus viele Dinge folgen. Also zum Beispiel ist, wenn ich diese Vorstellung habe, naja, ein naturwissenschaftliches Modell ist etwas, das ich mir über die Natur vorstelle, folgt daraus schon sozusagen automatisch, dass es keine finale Wahrheit über die Natur ist. Es folgt daraus auch, dass ich es weiterentwickeln kann. Es folgt daraus auch, dass andere Menschen damit weiterforschen können. Und viele andere Punkte, die uns also in der Debatte um Modellierung immer wichtig sind, die folgen quasi automatisch daraus und ich muss sie nicht einfach so als Liste untereinander einführen. Und damit ist quasi der Fiction View selber schon ein Modell über Modelle. Und das finde ich eigentlich ganz elegant darin und wir hoffen halt damit auch die Lebenswelt der Jugendlichen anzusprechen und halt mit einer vielleicht etwas außergewöhnlichen Aussage erstmal zum Nachdenken anzuregen. Das wäre quasi der explizite Teil in dem Gestaltungsprinzip und dann kommt die Anwendung und da ist es uns halt wichtig, dass Jugendliche Modellierung selber in einem Projekt anwenden und dazu eignen sich halt eigentlich ganz viele verschiedene Projekte. Also in unserem Beispielprojekt haben wir das in der Mechanik gemacht, im ersten Jahr der Oberstufe. Da haben Jugendliche eine Wurfbewegung selber modelliert. Aber das ist nur ein Beispiel. Also eigentlich, streng genommen, geht jedes Phänomen, das ich in der Schule modellieren kann. Und eigentlich kann ich jedes naturwissenschaftliche Phänomen modellieren, sonst wäre es kein physikalisches Phänomen.
Ja, spannend. Ich habe auch noch nicht gehört, dass also diese Harry Potter-Analogie fand ich jetzt auch sehr, sehr griffig.
Ja, Harry Potter habe ich reingebracht. Wie gesagt, also der Fiction View, also ein Hauptvertreter ist da Roman Frick, ein Wissenschaftsphilosoph aus London. Genau, und der Zugang kommt halt aus der Wissenschaftsphilosophie. In der Fachdidaktik ist er tatsächlich, möchte ich behaupten, neu von uns reingebracht.
Okay, ja cool. Die anderen drei Gestaltungsprinzipien, einmal ganz in Kürze.
Ja, genau, ganz in Kürze. Okay, also bei dem zweiten geht es um Simulation. Simulation ist neben Experiment und Theorie ein drittes Standbein der Erkenntnisgewinnung der Naturwissenschaften und besonders der Physik. Daher die hohe Relevanz. Gehe ich jetzt aber nicht so ins Detail. Letztlich geht es darum, dass wir uns eine Analogie überlegt haben. Und zwar kann man Simulationen gut erklären mit einer Analogie zu Brettspielen, die in Runden laufen, sowas wie Siedler von Catan. Mhm. Die erkläre ich jetzt nicht. Ich verweise einfach mal auf Veröffentlichungen von uns, die wir bestimmt in die Shownotes packen können. Als kleiner Cliffhanger da vielleicht auch reinzugucken. Und mit dieser Analogie kann man also Simulationen am Beispiel des Euler-Verfahrens zum Beispiel sehr anschaulich erklären. Und dann können Jugendliche zum Beispiel das Euler-Verfahren auch wirklich selbst implementieren. Das geht zum Beispiel in Python als Programmierumgebung, die also einfach auch super authentisch ist. Also ich sitze gerade im physikalischen Institut. Wenn ich hier über den Flur gehen würde und würde Leuten wahllos auf die Bildschirme gucken, ich würde wetten, mindestens die 50% hätten Jupyter Notebooks mit Python offen. Und genau das Gleiche nutzen die Lernenden in unserer Beispiel-Lernumgebung. Also es ist wirklich maximal authentisch und auch einfach nützlich für Jugendliche, sowas zu lernen.
Super anschlussfähig, ne?
Genau, wir fördern damit außerdem Computational Thinking, wo es einfach um Kreativität und Problemlösefähigkeit auch geht. Das sind ja auch einfach 21st Century Skills, ja, die wir quasi so mitnehmen. Genau, also die Kombination aus Simulation erklären mit dieser Analogie und anwenden in einem Jupyter Notebook mit Python. Das wäre also in aller Kürze das Gestaltungsprinzip zur Simulation. Und das dritte Gestaltungsprinzip, da geht es um Peer Review. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es bei Nature of Science in der Literatur immer wichtig ist, dass wir so sozial-institutionelle Komponenten des Wissenschaftsgeschehens mit im Blick haben. Und da ist Peer Review einfach mega zentral, um nicht zu sagen, der Mechanismus, mit dem Wissenschaft also Qualitätssicherung, auch Selbststeuerung und Ressourcenverteilung betreibt. Und deswegen ist das also ein Schlüsselkonzept. Und das wird auch bei uns, man kann es sich schon denken, natürlich erst explizit eingeführt und reflektiert und dann selber auch durchgeführt. Also die Lernenden machen im Klassenraum, also in ihrem Kurs, zu Lernprodukten, die sie zu ihrem Forschungsprozess, wo sie modelliert haben und etwas simuliert haben und das mit dem Experiment verglichen haben, zu diesem Forschungsprozess schreiben sie einen wissenschaftlichen Artikel. Dazu haben wir natürlich auch Scaffolding, um das zu entlasten. Damit fördern sie auch wieder ganz viele Kommunikationskompetenzen und lernen einfach auch diesen Prozess, wie Qualitätssicherung in Naturwissenschaften funktioniert, als Teil von Nature of Science kennen und führen ihn selber durch. Und für die Ergebnisse haben wir also ein eigenes kleines Journal gegründet, das EduChange Modellbildung Online Journal, wo dann also nach erfolgreichem Peer Review die Lernenden ihre Artikel, die wir dann in dem Kontext auch gar nicht Lernprodukte nennen, sondern einfach das Ergebnis des Forschungsprozesses der Lernenden, wo sie die publizieren können. Und die sind wirklich auch sozusagen öffentlich, authentisch im Internet verfügbar.
Cool. Können wir den Link in die Shownotes packen?
Den packen wir rein, gerne, ja.
Super. Und wie sieht es aus mit Nummer 4?
Genau, Nummer 4 ist tatsächlich auf einer Metaebene nochmal. Da geht es nicht um Nature of Science, oder individuell, sondern wir mussten uns halt fragen, wenn wir jetzt also Gestaltungsprinzipien haben, wie machen wir da ein Lernarrangement draus? Und das hat uns zu der Frage geführt, wie sind überhaupt Lernarrangements heute sinnvoll gestaltet, um damit Lernen für die Zukunft zu ermöglichen? Und dazu habe ich mit der Uni Heidelberg, also konkret Janina Beigel aus der Arbeitsgruppe von Frau Slivka, kooperiert. Die Deeper Learning erforschen und vorantreiben. Und Deeper Learning ist also eine Pädagogik, die ja, ich jetzt vielleicht auch hier nicht so im Fokus habe, also aus Zeitgründen nicht im Detail vorstelle, aber die wirklich ein Lernen für ja, Fähigkeiten im 21. Jahrhundert ermöglicht. Und ich hatte Janina kennengelernt bei einer Veranstaltung. Wir haben einfach direkt gemerkt, wir haben sehr ähnliche Vorstellungen dazu, wie Lernen für die Zukunft aussehen kann. Genau, und gleichzeitig hat Deeper Learning aber noch viele Konzepte mitgebracht, die ich dann einfach mitnutzen konnte. Und mit all diesen Konzepten und Phasen, die es also in Deeper Learning schon gibt, haben wir noch einen Rahmen dazu entwickelt. Das ist der Challenge-Gedanke. Und wir strukturieren quasi das Lernarrangement durch eine Challenge, also eine Herausforderung. Also in unserem Beispiel lautet diese Challenge zum Beispiel, modelliere und simuliere eine Wurfbewegung aus einer Sportart deiner Wahl und veröffentliche die Ergebnisse deiner Forschung. Das haben wir so gewählt, damit mit der Lösung der Challenge sichergestellt ist, dass man all diese Dinge, die man lernen sollte, also zur Modellierung, Simulation und Peer Review, dass man die vorher im Lernprozess macht. Und wenn also am Ende ein Forschungsbericht wirklich das Peer Review so durchlaufen hat, dass er veröffentlicht werden kann, können wir quasi rückwärts schließen, dass die Lernenden sich mit den Zielkonzepten auseinandergesetzt haben. Das ist also quasi die Idee hinter dieser Challenge. Und sie bietet also immer wieder einen roten Faden, um quasi das Ziel im Blick zu haben und so ein bisschen durch das Lernarrangement zu leiten. Und weil man bei dieser Challenge also etwas lernt, nennen wir das Ganze Edo-Challenge. Und Edo-Challenge ist also das vierte Gestaltungsprinzip. Das ist eine, ja, quasi eine Blaupause für Gestaltungsprinzipien. Also man kann das in eigentlich allen Fächern zu Themen nutzen, möchte ich behaupten. Also nicht nur zu Nature of Science, aber halt auch. Und wir haben dieses Format der Edo-Challenge genutzt, um zusammen mit den drei anderen Gestaltungsprinzipien, die sich also auf Nature of Science beziehen, eine Beispielintervention oder ein Beispiel-Lernarrangement zu entwickeln. Und dieses Beispiel ist die Edo-Challenge-Modellbildung.
Sehr cool. Jetzt haben wir ja schon ganz viel von Edo-Challenge gehört und was da drin so vorkommt. Und du hast auch schon berichtet, wie da die Modellbildung integriert ist. Aber so aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern, wie kommen denn diese Aufgabenstellungen eigentlich bei denen an?
Ich glaube, wir haben sie ja danach befragt. Also sie kommen sehr gut an, wobei man sagen muss, dass manche überrascht sind. Also gerade zum Beispiel beim Peer Review, da muss man ja einen Artikel schreiben. Und das hat auch durchaus Lernende überrascht, dass sie plötzlich im Physikunterricht einen Text schreiben sollten, als Gruppe. Das waren viele nicht gewohnt und da war es wirklich auch wichtig, nochmal zu zeigen, warum man dadurch jetzt etwas über Wissenschaft lernt. Das war aber auch nötig zu erklären. Also auch um, ja, das Interesse war auf jeden Fall da, es fanden auch viele cool, aber um das immer wieder anzubinden. Ich glaube, dass wir auch durchaus etwas unterschiedliche Zielgruppen nochmal angesprochen haben. Also gerade Lernende, die sonst vielleicht einen klassischen Physikunterricht, der vielleicht auf fachliche Konzepte fokussiert, ja, die da vielleicht, wie sage ich das jetzt, also die in ihrem Selbstbild vielleicht auch andere Interessen haben, die haben wir damit besonders nochmal abgeholt. Wir haben quasi in unserem Lernarrangement Differenzierung für alle dabei. Also zum Beispiel dieser Aspekt des Peer Reviews ist jetzt etwas, das vielleicht auch besonders Leute anspricht, die jetzt auch in anderen Bereichen ihre Hauptstärken sehen und sich ja auch gefreut haben, da jetzt ihre Ergebnisse nochmal sprachlich darzustellen. Gleichzeitig kann man bei der Modellierung beliebig weit gehen. Also man kann zunächst einmal noch Luftreibung reinprogrammieren. Theoretisch kann man auch noch ja, andere Effekte, keine Ahnung, Magnus-Effekt oder was einem einfällt, mit reinprogrammieren. Also wenn man wirklich, ich meine es jetzt in einem sehr positiven Sinne, nerdy daran geht, dann sind einem auch keine Grenzen gesetzt. Und so umfasst die Edo-Challenge also ja, Aspekte eigentlich, die auch die Interessen aller Lernenden differenziert nochmal ansprechen.
Ja, super. Also danke auch für den detaillierten Einblick. Und ja, jetzt kann man ja sagen, man ist ja auch mit der Erkenntnisgewinnung eigentlich nie fertig. Und das betrifft ja eigentlich auch solche Projekte und Sachen, die man entwickelt hat. Wo würdest du denn jetzt mögliche nächste Schritte sehen? Ich habe gerade schon rausgehört, mal Edu-Challenge in anderen Bereichen ausprobieren, aber vielleicht auch nochmal auf dein konkretes Projekt bezogen. Wie könntest du damit noch weitergehen?
Also ein Schritt sozusagen ganz nah und einfacher ist, es freut uns natürlich immer als ganzes Team, wenn noch mehr Lehrkräfte die Edu-Challenge einsetzen. Also jeder, der das hört und vielleicht einen Physikkurs zu Beginn der Oberstufe unterrichtet, ist super herzlich eingeladen, auf unsere Website zu gehen und mich zu kontaktieren und die Lernumgebung zu nutzen. Das wäre sozusagen ein sehr einfacher Schritt.
Genau, und die Leute können dich dann ja auch dann über die Kontaktdaten in den Shownotes kontaktieren.
Genau. Für mich, ich bin jetzt ja auch im REF, ich hatte ja schon gesagt, ich schreibe gerade meine Liste zu Ende. Ich hoffe, das jetzt in den Sommerferien abzuschließen und dann stehe ich erstmal selber wieder im Klassenraum. Für mich ist es super spannend, die Gestaltungsprinzipien jetzt auch nochmal in anderen Zusammenhängen und anderen Jahrgangsstufen auszuprobieren, weil ja meine These ist, man kann sie ganz vielfältig einsetzen, aber die empirische Studie sich halt in Anführungszeichen nur auf unser Lernarrangement für die EF, also das erste Jahr der Oberstufe, bezieht. Natürlich können auch alle anderen Lehrkräfte die Gestaltungsprinzipien anders einsetzen. Die sind nochmal beschrieben oder werden beschrieben in meiner Dissertation sein, die ja noch nicht öffentlich ist, aber man kann mich kontaktieren, dann würde ich die auch teilen, sobald die Prüfungsordnung mir das erlaubt. Das heißt, der nächste Schritt für mich ist erstmal jetzt auch selber noch Dinge auszuprobieren. Und ein Fernblick wäre dazu auch nochmal Lernarrangements größer in Verbundprojekten zu entwickeln, weil wir einfach gesehen haben, wie viel Potenzial das hat. Also diese Lernarrangements, die so entwickelt sind, können einfach viel mehr Innovationen noch aufgreifen, als wenn Lehrkräfte einzeln Unterricht gestalten. Es ist auch, wenn solche Lernarrangements fertig sind, für die Lehrkräfte, die sie dann nutzen, einfach nochmal eine Arbeitsentlastung, weil man quasi nicht das Rad neu erfinden muss, sondern einfach vorhandene Dinge nutzen kann. Und vor dem Hintergrund, dass Lehrkräfte ja irgendwie sehr stark belastet sind, ist das ein großer Vorteil. Und sogar fachfremde Lehrkräfte können solche Lernarrangements nutzen, um hochwertigen Physikunterricht zu geben. Und das ist halt auch nochmal ein Vorteil vor dem Hintergrund des Lehrkräftemangels. Also deswegen wäre das ein Fernblick, einfach ja noch viel mehr solcher Design-Based Research-Projekte durchzuführen, um auch in anderen, also zu anderen Themen des Unterrichts, in anderen Jahrgangsstufen solche Lernarrangements zu entwickeln. Und ja, also ich vermute, dass bei mir immer ein bisschen Wissenschaftstheorie durchscheint. Das glaube ich, kann ich als Prognose abgeben.
Die würde ich auch unterstützen. Eine Rückfrage noch zu der Edu-Challenge. Wenn ich die jetzt in meinem Unterricht einsetzen wollen würde, wie viel Zeit muss ich mir dafür denn nehmen?
12 Unterrichtsstunden.
Darauf das ist ja schon eine Menge.
Das ist eine Menge, genau. Ist auch gut, dass du das sagst, weil das sagen Lehrkräfte auch immer. Und sie haben natürlich auch recht, Unterrichtszeit ist knapp und wertvoll. Gleichzeitig ist halt der Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung auch einer der 4 großen Kompetenzbereiche. Also jetzt überspitzt gesagt, wenn man sich nur auf fachliche Aspekte fokussieren würde und quasi den kompletten Physikunterricht mit Fachkonzepten vollpackt, hätte man halt auch 3 Kompetenzbereiche Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewerten nicht erfüllt und damit 75% der Vorgaben, die ich als Lehrer erfüllen soll, nicht erfüllt. Und das wäre irgendwie auch keine gute Bilanz. Also deswegen, und diese 3 Kompetenzbereiche kann ich mit der Edu-Challenge auch erfüllen. Also deswegen möchte ich gerade motivieren, diese 12 Unterrichtsstunden noch einfach als wertvolle Unterrichtszeit und wertvolle Investition in die Kompetenzen, in die Kompetenzentwicklung der Lernenden zu sehen.
Wunderbar, das klang jetzt schon so ein bisschen Richtung Botschaft, was du Menschen mitteilen möchtest. Da darfst du jetzt gerne nochmal konkret in einem kurzen Appell sagen, was du Lehrkräften und Didaktikerinnen zum Thema Wissenschaftsverständnis mitgeben möchtest.
Also es freut mich wirklich, diese Möglichkeit, das nochmal sagen zu dürfen, der Appell, wirklich Modellbildung in den ganzen Physikunterricht zu integrieren. Also unser Gestaltungsprinzip kann man dazu sehr gerne nutzen. Ich möchte aber auch gar nicht darauf rumreiten, sondern einfach zu schauen, wie kann ich eigentlich all die Themen in Modellbildung einbetten? Und wirklich sich auch bewusst zu machen, es ist nicht nur eine Vorgabe der Bildungsstandards, sondern ein Grundverständnis von Modellierung und Nature of Science ist wirklich grundlegend, um Scientific Literacy der jungen Menschen zu fördern. Und das, also Scientific Literacy brauchen junge Menschen, um mündig die Zukunft zu gestalten. Und das einfach im Blick zu haben, wenn man Unterricht gestaltet und ja, das deswegen einzubauen, das wäre ein Appell.
Super, lieber Jan. Vielen, vielen Dank für diesen ganz intensiven Einblick in dein Projekt und auch in diese sehr detaillierten Beschreibungen der Gestaltungsprinzipien und auch der Edu-Challenge. Wir würden uns jetzt gerade so langsam dem Abschluss widmen und würden mit dir jetzt nochmal so eine Sache wie ein Outbreaker machen. Also ähnlich wie am Anfang unseres Podcasts würden wir dir jetzt nochmal Satzanfänge geben, die du gerne vervollständigen kannst. Und der erste wäre zusammenfassend:
Ist es möglich, das Wissenschaftsverständnis von Lernenden im Physikunterricht zu fördern? Unsere Gestaltungsprinzipien zeigen Strategien hierzu.
Im Wesentlichen hoffe ich, dass
Lehrkräfte diese Strategien auch nutzen und damit das Wissenschaftsverständnis von Lernenden aktiv fördern.
Super, das ist nochmal so ein schöner Appell zum Schluss. Wunderbar. Lieber Jan, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit für uns heute genommen hast und etwas über dein Projekt und über diese Edu-Challenge und alles andere, was da so mit Gestaltungsprinzipien und der Wichtigkeit zusammenhängt, uns da mitgenommen hast auf diese Reise.
Ja, ganz vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank euch und auch allgemein vielen Dank für euren Podcast.
Ja, super gerne. Und wenn Leute dich irgendwie erreichen, kontaktieren oder sonst wie wollen, dann finden sie die Daten dazu in den Shownotes, auch noch mit ein bisschen Literatur, die du gerade erwähnt hast und natürlich auch mit dem Journal und den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler, oder?
Genau, also wie gesagt, aktuell ist meine das ja noch nicht publiziert, aber ja. Genau, sobald sie publiziert ist, findet man darin auch alles.
Supi, dankeschön, Jan.
Dann sind wir ganz gespannt auf deine Diss.
Ja, vielen Dank.
Das war unsere heutige Folge von Nicht im Fachraum essen, dem Podcast zur Forschung, zum Lernen und Lehren in den Naturwissenschaften. Wir möchten uns sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik bedanken, die durch ihre Unterstützung ermöglicht, dass ihr diesen Podcast hören konntet. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraum essen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Diese Folge von Nicht im Fachraum essen wurde am 18. August 2025 aufgenommen. Moderiert und redigiert wurde die Folge von Ann-Kathrin Krebs, Alice Hesse und David Haug. Der Schnitt wurde von Theresa Tewort durchgeführt, die Audioaufbereitung durch Julia Hedrich.